Auch ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Was Doris schon sagte, ich freute mich auch, so viele von euch gestern per Zoom zu sehen. Es war einfach cool, eure Gesichter zu sehen. Und ich habe auch heute noch das so irgendwie vor mir. Das war ganz, ganz super. Ja, als Kind war ich immer wieder bei meinen Großeltern in Urlaub. Und an so vieles kann ich mich nicht mehr erinnern, aber einige Dinge blieben. Zum Beispiel, dass ich jeden Tag im Wohnzimmer alles abstauben musste. Also ich war dann da mit meinem Staublappen und wischte zum Beispiel die Fensterbank ab, schaute auf den Lappen, schaute auf die Fensterbank, keinen Unterschied zu vorher. Und das jeden Tag. Irgendwie wurde es so langweilig und die Motivation war dahin. Und ich merke es immer so, wenn ich bei irgendetwas den Sinn nicht sehe, dann verliere ich einfach schnell die Motivation, die Energie. Aber umgekehrt, wenn ich den Sinn sehe, dann kommt das und dann kommt auch Freude. Und ähnlich geht es bezüglich Corona. Wenn ich keinen Sinn sehe, was das Ganze soll, dann wird es mühsam. Dann nervt mich jede Maßnahme. Dann ist es einfach ganz, ganz schwierig. Und ich sitze das so ab und hoffe, dass es bald vorbeigeht. Aber wenn ich einen Sinn sehe, dann kann ich daraus etwas lernen. Und deshalb machte ich bereits schon zwei Predigten. Ja, wie sieht denn die Bibel diese Zeit von heute? Und ich möchte heute nochmals eine Predigt machen mit einem wieder anderen Aspekt. Und ich habe die Predigt überschrieben, Corona, ein Versuch, Gottes Gedanken zu verstehen. Gottes Gedanken, die dahinter stecken. Und das möchte ich, wie Doris schon sagte, anhand vom Propheten Jona tun. Jona lebte ungefähr 750 vor Christus. Er war ein Prophet und im Alten Testament ist ein ganz kleines Buch ihm gewidmet. Das heißt, Jona sind nur 4 Kapitel. Ja, Jona lebte in Israel und Gott sprach zu ihm. Und ich lese Jona Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Das Wort des Herrn erging an Jona. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr ein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Sofort reagiert Jona. Es heißt, Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffa fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Ninive lag ungefähr 400 Kilometer von Israel, von dem Ort, wo Jona wohnte, weg. Tarsis etwa 3400 Kilometer. Und dahin wollte er gehen. Aber Gott spielte nicht mit. Und mit einem Sondertransport bringt er Jona wieder zurück zu seinem Wohnort. Und dort redet Gott erneut zu ihm. Und ich lese da Jona 3, Kapitel 3, die ersten 3 Verse. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Gott gibt Jona eine zweite Chance. Und das ermutigt mich. Das ermutigt mich auch in Bezug auf meine Versagen. Vielleicht auch auf zukünftige Versagen. Gott gibt eine zweite Chance. Und Jona gehorcht dieses Mal. In Vers 4 heißt es: Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief: Noch 40 Tage Und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Also Jona geht und er hält die kürzeste Predigt, die uns in der Bibel überliefert ist. Und interessant ist, Jona zählt nicht die Sünden dieses Volkes auf. Er sagt nicht, wie böse sie sind, sondern er sagt einfach, eure Zukunft ist begrenzt. Es ist eigentlich dieselbe Botschaft, die Corona gibt. Dieselbe Botschaft wird durch unsere Situation deutlich. Unsere Zukunft ist begrenzt. Nicht im Sinn, dass die Welt gleich mal untergehen wird oder würde, sondern im Sinn, dass wir begrenzte Wesen sind. In Bezug auf die Selbstbestimmung. In kürzester Zeit wurden wir in verschiedenen Bereichen plötzlich fremdbestimmt. Ganze Regierungen wurden und werden in die Knie gezwungen. Oder in Bezug auf die Gesundheit. Wir haben keine Garantie für unsere Gesundheit. Jeder kann jederzeit angesteckt werden, ohne dass man es merkt. Von einem Virus, dessen Name ich vor einem Jahr noch nie gehört hatte. In Bezug auf die Wirtschaft. Wir haben keine Ahnung, wie sich diese Kosten, diese enormen Schulden auf die Zukunft auswirken wird. Oder in Bezug auf die menschliche Nähe. Völlig unerwartet ist meine persönliche Freiheit eingeschränkt. Mein Gegenüber könnte plötzlich eine Gefahrenquelle sein, der ich nicht zu nahe kommen darf. Und ich könnte für den anderen eine Gefahr darstellen. Und so lautet die Botschaft, eure Zukunft ist begrenzt. In kürzester Zeit kann alles durcheinander kommen. Dinge, die ich Zeit meines Lebens für selbstverständlich hielt, waren plötzlich anders. Und so ist es ein Weckruf in eine gut, weit entwickelte Welt. Hey, ihr habt nicht alles im Griff. Eure Zukunft ist begrenzt. Es wird nicht immer so weitergehen. Was so sicher schien, ist nicht so sicher. Also Corona ist wie so ein Straßenschild, auf dem steht, eure Zeit, eure Zukunft ist begrenzt. Vielleicht werden wir bald einen Impfstoff finden, also wir, ich nicht, aber wird es bald einen geben. Vielleicht flacht das Ganze relativ schnell ab. Und es geht wieder weiter. Ich hoffe es. Bildlich gesprochen, vielleicht ist es möglich, dass wir bald an diesem Straßenschild vorbeifahren und es hinter uns lassen. Aber die Botschaft ist dieselbe. Wir fuhren an einem Straßenschild vorbei, auf dem steht, unsere Zukunft ist begrenzt. So sicher, wie alles scheint, ist es nicht. Solch ein Hinweisschild ist natürlich total negativ oder unangenehm, will ich sagen. Es nervt, es verunsichert. Aber es kann uns auch bewahren. Und Gott gibt in der Bibel nicht nur Hinweisschilder, hey, eure Zukunft ist begrenzt. Er zeigt auch auf, was denn uns in der Zukunft erwartet. Was denn nach dem Tod auf uns zukommt. Da möchte ich eine Stelle aus dem Hebräerbrief betrachten. Hebräer 9, Vers 17. Hebräer 9, Vers 17. Da heißt es, sterben müssen alle Menschen. Und sie sterben nur einmal. Und danach folgt das Gericht. Ich gehe davon aus, dass du mit dem ersten Teil einverstanden bist. Jeder von uns muss einmal sterben. Und Gott sagt, dass danach, nach dem Tod, das Gericht kommt. Die Aufgabe eines Gerichtes ist es, Licht in eine Sache hineinzubringen. Zuerst wird geprüft, ob der Angeklagte überhaupt schuldig ist oder nicht. Wenn jemand schuldig wurde, dann wird geprüft, okay, in welchem Umfang hat er gegen das Gesetz verstoßen? Und dann entscheidet das Gericht über die Folgen, die das auf sich zieht. Ich war noch nie tot und habe das nie selber erlebt, aus eigener Erfahrung. Ich kann nicht aus eigener Erfahrung sagen, ob es dieses Gericht gibt oder nicht. Aber ich habe großen Respekt davor, weil es in der Bibel steht. Ich habe überhaupt Respekt davor, was da steht, weil zum Beispiel wegen den Prophetien. Es gibt so viele Prophetien in der Bibel, dass es unmöglich ist, dass alle nur irgendwie zufällig sich erfüllt haben. Zum Beispiel, dass Israel wieder einen Staat werden wird, was 1948 geschah. Das wurde schon weit vor Christus prophezeit. Es wurde schon prophezeit, als Israel noch gar nicht zerstreut war unter die Völker. Und es wurde so detailreich prophezeit. Und das kann jeder von uns heute nachprüfen. Und so gibt es viele Prophetien, wo wir sagen müssen, hey, das ist kein gewöhnliches Buch. Noch tiefer überzeugt mich, was in der Bibel steht, wenn ich mein eigenes Leben anschaue. Als Kind lief einiges nicht so gut, so dass ich im Alter von 11 Jahren immer mehr Gedanken darüber machte, wie ich Selbstmord machen könne. Und mein Bruder verhinderte es, aber später machte er Selbstmord und hinterließ eine Frau mit 3 Kindern. Und dass ich heute mit Gottes Hilfe das Leben auf die Reihe kriege, ist ein lebendiger Beweis, dass das, was hier steht, stimmt. Die Bibel unterscheidet sich von allen anderen Büchern. Sie beinhaltet nicht nur einfach Lebensweisheit, das machen andere Bücher auch. Aber durch die Bibel offenbart Gott sich selbst und hilft uns, uns an ihm anzudocken. Und deshalb glaube ich auch Hebräer 9,17, dass das stimmt, dass wir sterben und nachher in dieses Licht treten werden, wo alles ans Licht kommt, in dieses Gericht. Also Corona macht deutlich, so sicher sind wir nicht. Die Zukunft ist begrenzt und die Bibel sagt ja. Und nach dem Tod kommt das Gericht. Gott offenbart sogar, wie dieses Gericht sein wird in der Offenbarung, in Offenbarung 20. Das heißt, ich kann mich jetzt schon informieren, wie das dann einmal ausschauen wird. Und das finde ich schon faszinierend. Und ich lese da einige Verse. Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Da heißt es: Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Da ist von Gott, dem Allmächtigen, die Rede. Die Erde und der Himmel flohen bei seinem Anblick und verschwanden für immer. Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Auch das Meer gab seine Toten heraus und der Tod und die Totenwelt gaben ihre Toten heraus. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen. Dieser See von Feuer ist der zweite, der endgültige Tod. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Also da ist von einem großen weißen Thron die Rede. von Gott, der darauf sitzt und der so eine Autorität hat, dass Himmel und Erde verschmelzen, verschwanden. Und dann wird beschrieben, wie alle Toten, wir alle da mal erscheinen werden. Und dass es zwei Arten von Büchern gibt. Ein Buch, in dem alle Taten aufgeschrieben sind, die Menschen, die wir während unseres Lebens taten. Und dann das sogenannte Buch des Lebens. Und auf dieses Buch des Lebens möchte ich kurz eingehen. Im Psalm 139 wird ganz faszinierend beschrieben, wie wir entstanden. Nämlich David betet dazu Gott und beschreibt, wie Gott ihn und uns Menschen zubereitet in unserem Mutterleib. Und ich lese einen Vers daraus, Psalm 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Ist dir das auch schon passiert? Du siehst ein kleines Baby und du bist in nullkommnichts verliebt in dieses. Alle Sorgen sind weg, alles vergessen. Du freust dich so, du findest es so süß und du bist einfach hin und weg. Und so ging es Gott mit dir und mit mir. Er sah uns im Mutterleib und er war so begeistert. Menschlich gesprochen, so verliebt. Er hatte so Freude. Ah ja, das gebe ich, die Gabe gebe ich, diese Grenze. Und er hatte immer das Ziel vor Augen, die Vision, die er mit uns hatte, was er mal mit uns machen will, bis zum Ende des Lebens. Er hatte so eine Freude und gestaltete uns mit Riesensorgfalt, als wir noch gar nicht geboren wurden. Und weil er Gemeinschaft mit uns will, weil wir ihm so wichtig sind, schrieb er uns in sein Buch, ins Buch des Lebens. Jeden von uns, deinen Namen schrieb er hinein. Schreib jetzt hier Oliver. Und er freute sich auf ein Leben mit dir. Dann lese ich eine zweite Stelle, in der in der Bibel vom Buch des Lebens die Rede ist, Offenbarung 3, 5. Ihr könnt das im Skript alles nachlesen, auch mit den Stellen. Ihr könnt das Skript von der Homepage runterladen. Aber ich lese jetzt einfach diese Verse, Offenbarung 3, 5. Wer überwindet, wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen, sondern ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wir Menschen werden geprüft. Aber wenn wir dranbleiben, Jesus nachfolgen, werden wir nicht aus diesem Buch gestrichen. Wir bleiben darin, weil das der Inbegriff ist, wir gehen mit ihm. Es ist eine riesige Freude für Gott, den Vater. Eine dritte Stelle in der Bibel, in der vom Buch des Lebens die Rede ist, ist Psalm 69 und ich lese da Vers 29. David betet in Bezug auf Gottes Feinde folgendes: Sie sollen ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben werden mit den Gerechten. Sie sollen ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Bei meiner ersten Beerdigung, die ich hatte, musste ich zwei Brüder beerdigen, Martin 21 und Beat 19. Wir waren befreundet und es waren gute, verantwortungsvolle Bergsteiger. Und wie so oft waren sie an einem Samstag unterwegs im Berner Oberland, aber sie kamen nicht mehr nach Hause. Aus unerklärlichen Gründen sind sie abgestürzt. Eigentlich an einer Stelle, die gar nicht so gefährlich war. Sie stürzten in die Tiefe und waren sofort tot. Und man kann sich nicht vorstellen, was für einen Horror das für die Eltern war. Es war einfach nur grausam, einfach nur entsetzlich. Von einem Moment auf den anderen hatte sie keine Kinder mehr. Über Wochen, über Monate, über Jahre war das einfach brutal. Eines von Schlimmsten, so sagten sie, war das, als das Erbe der Kinder auf sie wieder überschrieben wurde. Ähnlich stelle ich mir das mit Jesus vor. Es zerreißt ihm fast das Herz, wenn er den Oliver sieht, den er damals im Mutterleib so begeistert mit Liebe gemacht hat, liebevoll. Einen genialen Plan für ihn hat, eine Mission, an der er so Freude haben wird. Begeistert den Namen ins Buch des Lebens schrieb und immer mehr der Tatsache gegenübersteht, Oliver will nicht. Er will keine Gemeinschaft mit mir haben. Ich bin zwar gestorben für ihn, ich bin auferstanden für ihn, ich habe alles gemacht, aber ich muss ihn aus dem Buch des Lebens streichen. Ich glaube nicht, dass es für Gott etwas Grausameres gibt, als jemanden aus dem Buch des Lebens zu streichen. Ich glaube, es zerreißt ihm jedes Mal das Herz. Und im Endgericht, vor dem großen weißen Thron, wird dann dieses Buch aufgetan. Und wer nicht im Buch des Lebens steht, der wird gerichtet. Es gibt nur zwei Leute, die da sind. Zwei Arten von Menschen. Solche, die drinstehen und solche, die nicht drinstehen. Diejenigen, die drinstehen, die sind nicht besser als die anderen. Der Unterschied ist nur, sie wollten mit Jesus gehen und sie sind gegangen mit Jesus. Und die anderen, die nicht im Buch des Lebens stehen, für die ist Jesus genauso gestorben. Aber sie haben es nicht in Anspruch genommen. Sie wollten nicht. Nicht, weil Jesus nicht wollte, sondern weil sie nicht wollten. Und jetzt heißt es in der Offenbarung, alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Jesus hatte diese Namen nicht aus Strafe aus dem Buch herausgestrichen, sondern deshalb, weil sie keine Gemeinschaft mit ihm haben wollten. Jesus war derjenige, dem es am meisten schmerzte, der am meisten darunter litt. Und das Gericht Gottes bringt das ans Licht. Oder heißt es, diese Menschen werden in den See von Feuer geworfen. Nach dem, was sonst in der Offenbarung beschrieben ist, bedeutet das die ewige Trennung von Gott. Auch das sehe ich nicht in dem Sinn als Strafe von Gott, sondern wenn jemand schon sein Leben lang nicht mit Jesus gehen wollte, dann zwingt er ihn auch nicht, eine Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Jona kam nach Ninive und sagte, eure Zeit ist begrenzt. Und die Leute in Ninive, die haben das geprüft. Und sie glaubten es. Und das ist sehr erstaunlich, weil die Leute damals, die glaubten an ganz andere Götter. Sie kamen zum Schluss, wir dürfen nicht so weitermachen. Ich meine, Ninive, das war die Hauptstadt des damaligen Weltreiches Assyrien. Es kann sein, dass Ninive die damals größte Stadt der ganzen Welt war. Sie hatte einen riesigen Einfluss. Aber die Leute merkten, stopp, wir haben unsere Prioritäten falsch gesetzt. Wir hatten Gott gar nicht auf dem Radar. Wir taten nicht, was er wollte. Wir fragten gar nicht nach ihm. Und sie kehrten um. Die Botschaft von Corona ist ganz ähnlich. Eure Zukunft ist begrenzt. Es ist nicht alles so sicher, wie es scheint. Und die Frage ist, was machst du mit dieser Botschaft? Die wichtigste Frage ist, stehst du im Buch des Lebens oder nicht? Folgst du Jesus nach oder nicht? Und wenn du nicht sicher bist, ob du da wirklich drin stehst, dann kann ich dir nur raten, tu alles, geh auf die Knie, mach alles, bis du sicher bist. Jawohl, ich bin im Buch des Lebens. Weil das wird deine Ewigkeit bestimmen. Wenn du im Buch des Lebens sein möchtest, bedeutet das, dass du die Mission, die Gott für dich vorgesehen hat, den Plan, dass du den erfüllen möchtest, mit ihm zusammen. Dass du sagst, ich will für ihn und mit ihm leben. Und es ist das Genialste, was es überhaupt gibt. Weil es gibt keinen schöneren Platz, als da zu sein, wo Gott uns möchte. Aber zwei Dinge verunmöglichen diese Nachfolge. Auch wenn ich sie will. Um diese Gemeinschaft mit Jesus zu bekommen, muss nämlich zuerst alles ausgeräumt werden, was zwischen mir und ihm steht. Meine Schuld. Vor allem mein Unglaube. Mein Unglaube gegenüber ihm. Aber auch meine Lieblosigkeit. Meine Lieblosigkeit gegenüber Gott, gegenüber anderen Menschen und gegenüber mir selber. Und wenn so Schuld dazwischen steht, dann kann die Gemeinschaft nicht funktionieren. Das ist wie bei einer menschlichen Beziehung auch. Und das zweite Hindernis, da es sich um eine göttliche Mission handelt, eine übernatürliche Mission, die Gott mit uns vorhat, können wir das gar nicht aus eigener Kraft. Christsein ist nicht schwierig, Christsein ist unmöglich, weil es etwas Göttliches beinhaltet. Und diese Kraftquelle, die haben wir nicht. Aber das Genialste ist, Gott hat für beides eine Lösung. Für das erste Hindernis, für unsere Schuld, starb Jesus Christus am Kreuz. Er nahm unsere Schuld, meine Schuld auf sich und hat die Todesstrafe dafür bezahlt. Dadurch ist es möglich, dass ich meine Schuld bekennen kann und ihm um Vergebung bitten kann. Und das absolut Befreiende ist, Jesus Christus vergibt jede Schuld, die wir aufrichtig bekennen und die wir lassen. Und für das zweite Hindernis, unsere Begrenzung, was das Übernatürliche betrifft, schickte Gott den Heiligen Geist. Wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, kommt der Heilige Geist in uns und erfüllt uns mit einer übernatürlichen Kraft. Und wenn du nicht sicher bist, stehst du im Buch des Lebens oder nicht, dann kannst du heute eine Entscheidung fällen. Du kannst dich entscheiden, ich will, auch wenn noch nicht alle Fragen geklärt sind. Du kannst zu Jesus sagen, vielleicht kannst du die erste Folie reingeben, du kannst zu Jesus sagen, danke, Herr Jesus, dass du mich so liebevoll gemacht hast. Danke, dass du einen Plan hast. Und du kannst zu ihm reden und sagen, bitte vergib mir alle meine Schuld. Und du kannst es aufzählen, was dir in den Sinn kommt. bitte mach mich rein, vergib alles, was zwischen uns steht. Und dann kannst du ihn bitten, in dein Leben zu kommen, dass er dich erfüllt mit seiner Kraft, mit dem Heiligen Geist, dass er in dich kommt. Und du kannst das jetzt tun. Wenn du im Wohnzimmer mit einer anderen Person zusammen bist, ist es vielleicht gar nicht so einfach. Aber falls diese andere Person im Buch des Lebens steht, Christ ist, kannst du sie fragen, ja, hey, willst du mit mir zusammen beten oder mir das nochmals erklären? Oder ihr könnt es gemeinsam tun. Und wenn du alleine bist, kannst du einfach alleine für dich beten. Und du hast jetzt die Gelegenheit dazu, einfach vor Gott stille zu werden und zu überlegen, will ich ihm nachfolgen? Und du hast die Möglichkeit, dich dafür zu entscheiden, um Vergebung zu bitten und Jesus ganz persönlich zu bitten, komm in mein Leben, ich möchte dir nachfolgen. Wir werden etwas Zeit haben, wo einfach diese Folie jetzt dasteht und du kannst dir da Gedanken machen und wenn du möchtest, ganz konkret beten. Wenn du das von Herzen gebetet hast, und das kommt jetzt nicht auf die Worte drauf an, sondern auf das Herz, dann kannst du sicher sein, dass du im Buch des Lebens stehst. Und du kannst ihm einfach dafür danken. Wow, es ist das Größte, was uns geschehen kann. Und ich würde mich freuen, wenn du eine E-Mail schreibst oder mal anrufst und einfach dich meldest, ich kann dir eine kleine Zusammenfassung geben von dem, was wir jetzt da genau gemacht haben und eine kleine Bibel schicken und freue mich, wenn du dich meldest. Wenn du denkst, oh, da gibt es eine Person, der könnte ich die Predigt schicken, das wäre vielleicht eine Hilfe, dann kannst du auf unserer Homepage beim Link kannst du dich einwählen und da ab heute Nachmittag die Predigt, ist auch die Predigt als Film drauf und kannst den Link weitergeben. Kommenden Sonntag werde ich über das Thema Single sprechen. Also aktuell gesehen war ich 31 Jahre lang Single und 26 Jahre lang verheiratet. Und ich möchte etwas weitergeben von dem, was ich in dieser Zeit entdeckt habe. Und wenn du Single bist, lade andere zum Livestream ein. Wenn du verheiratet bist, komm ebenfalls, sei ebenfalls dabei. Die allermeisten Eheprobleme gibt es, oder die es gibt, sind Single-Probleme. Und deshalb wird das auch für dich interessant sein. Jetzt werden wir zwei Lieder singen. Und eines, das erste heißt, mutig komme ich vor den Thron. Das möchten wir jetzt einfach von Herzen singen, auch als Gebet. Amen.